Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, zur heutigen besonderen Andacht aus Zürich grüßen wir alle weltweit, alle, die überall in der Zerstreuung leben, in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch wenn wir jeden neuen Tag, einen Tag näher bei der Herrlichkeit Gottes angekommen sind, danken wir dem Herrn, dass wir immer noch in der Gnadenzeit und im Frieden leben dürfen. Welch eine Gnade, dass uns Gott ausersehen und vorherbestimmt hat, die Botschaft zu hören, die zu unserer Vollendung dient. Der Herr möge es schenken, dass wir bis an das Ende an der wahren Lehre festhalten, damit wir bei seiner glorreichen Wiederkunft zu der Überwinderschar, zur Braut des Lammes gehören dürfen. Möge der gute Hirte gerade jetzt seinen treuen Knecht, den betagten Träger des Wortes, ganz neu aufrichten und stärken, und seine Lippen segnen und salben, durch die er anschließend zu uns spricht. Möge die heutige Predigt uns allen zum großen, ewig bleibenden Segen werden. Der Allmächtige möge das Wort durch seinen Geist in uns bewegen, damit wir das Gehörte auch erleben. Vor dem Gebet möchte ich ein Wort aus Römer 9 lesen. Römer 9, ich lese die Verse 15 bis 23. Zu Mose sagte er ja, ich werde Gnade erweisen, wem ich gnädig bin, und werde Barmherzigkeit dem erzeigen, dessen ich mich erbarme. Demnach kommt es nicht auf jemandes Wollen oder Laufen an, sondern auf Gottes Erbarmen. So sagt ja auch die Schrift zum Pharao: Gerade dazu habe ich dich in die Welt kommen lassen, um an dir meine Macht zu erweisen und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündet werde. Also, Gott erbarmt sich, wessen er will, und verstockt auch, wen er will. Da wirst du mir nun einwenden, wie kann er dann noch tadeln? Wer möchte denn seinem Willen Widerstand zu leisten? Ja, o Mensch, wer bist denn du, dass du Gott zur Verantwortung ziehen willst? Darf etwa das Gebilde zu seinem Bildner sagen, warum hast du mich so gemacht? Oder hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, hier ein Gefäß zu ehrenvoller Bestimmung und dort ein anderes zu gemeiner Verwendung zu verfertigen? Wie aber, wenn Gott, obgleich er seinen Zorn offenbaren und seine Macht an den Tag legen will, doch die Gefäße des Zornes, die zur Vernichtung hergestellt sind, mit großer Langmut getragen hat, um zugleich den Reichtum seiner Herrlichkeit an Gefäßen des Erbarmens zu erweisen, die er zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat. Als solche Gefäße hat er auch uns berufen, und zwar nicht nur aus Juden, sondern auch aus den Heiden. Wie er ja auch bei Hosea sagt: Ich werde das, was nicht mein Volk ist, mein Volk nennen und der Ungeliebten den Namen Geliebte beilegen. Und es wird geschehen, an dem Orte, wo zu ihnen gesagt worden ist: Ihr seid nicht mein Volk, dort werden sie Söhne des lebendigen Gottes genannt werden. Jesaja ferner ruft laut im Hinblick auf Israel aus: Wenn auch die Zahl der Söhne Israels wie der Sand am Meer wäre, wird doch nur der Rest davon gerettet werden. Denn sein Wort wird der Herr, indem er die Dinge sicher und Schlag auf Schlag verlaufen lässt, zur Ausführung auf der Erde bringen. Und wie Jesaja vorhergesagt hat, hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen Samen übrig gelassen, so wären wir wie Sodom geworden und hätten gleiches Schicksal mit Gomorra gehabt. Was folgt nun daraus? Dieses: Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, haben Gerechtigkeit erlangt, nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel dagegen, das nach der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit trachtete, hat das vom Gesetz gesteckte Ziel nicht erreicht. Warum nicht? Weil sie es nicht auf dem Glaubensweg, sondern es mit Werken haben erreichen wollen. Da haben sie sich am Stein des Anstoßes gestoßen, von dem geschrieben steht: Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Felsen des Ärgernisses, und wer auf ihn sein Vertrauen setzt, wird nicht zu Schanden. Es steht hier geschrieben, dass alles unverdiente Gnade ist. Es liegt nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Wir möchten uns heute Gott zur Verfügung stellen. Ohne ihn können wir gar rein nichts tun. Der Herr möge auch aus uns Gefäße zu seiner Ehre für die Herrlichkeit formen. Wir wollen jetzt beten. Gnädiger himmlischer Vater, gemeinsam schauen wir auf zu dir, von wo unsere Hilfe kommt. Danke, Herr, dass dein ewig gültiges Evangelium und deine vollbrachte Erlösung Realität ist und wir darin ruhen dürfen. O Gott, gedenke des Bundes, den du mit uns geschlossen, des Blutes, das du für uns vergossen, all deinen Verheißungen, die du uns gegeben, und schenke uns dein ewiges Leben. Wir sind dankbar, dass deine Rechte immer noch erhöht ist und den Sieg behält. Lass uns nicht mehr auf das Sichtbare schauen, sondern nur noch auf dich. Welch eine Hoffnung und Zuversicht, dass du in großer Herrlichkeit wiederkommen wirst und wir alle auf dich blicken dürfen. Segne, stärke und bewahre unseren geliebten Bruder Frank weiterhin in nie dagewesener Weise und berühre ihn besonders spürbar dem Leibe nach. Segne deine gesamte bluterkaufte Schar überall auf der Erde und stelle uns ganz neu auf Glaubens- und Siegesboden. Herr, du bist so gut, deine Gnade hört niemals auf und deine Treue gilt für immer. Herr, wir legen alles Weitere in deine segnenden Vaterhände und vertrauen dir, dass das Beste für uns noch aussteht. Dir, dem allein wahren Gott, gebührt alle Ehre, aller Lobpreis, aller Ruhm, Dank und Anbetung. In Jesu heiligem Namen. Amen.
Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen in dem teuren Namen des Herrn. Wir sind Gott dankbar, dass wir diese Versammlungen haben können. Dankbar für das Einleitungswort, das Bruder Baumgartner gelesen hat. Betont wurden darin die Begriffe Gnade, Erwählung, Verheißungen, Glaube. Jede Bibelstelle hat einen Kern und noch einen Kern. Alle sind aussagekräftig. Und es lohnt sich wirklich, jede Bibelstelle noch einmal zu lesen und dem Herrn dafür zu danken. Heute ist für mich ein ganz besonderer Tag. Als erstes möchte ich alle in der Schweiz grüßen. Alle Brüder und Schwestern in der Schweiz. Seit über 50 Jahren bin ich an jedem letzten Sonntag des Monats hier gewesen. Über 600 Predigten hier gehalten. Und jetzt werden diese Predigten weltweit ausgestrahlt. Aber ich darf wohl sagen, seit 1961, als ich zum ersten Mal mit meinem Bruder Helmut in die Schweiz gefahren bin, nach Zürich, um an einer Versammlung der vollen Evangeliumsgeschäftsleute teilzunehmen. Seitdem ist mein Herz hier geblieben und wir sind miteinander so innig verbunden. Und ich möchte heute auch meinen Dank aussprechen, dass gerade die Schweiz sich an den Kosten, die ja weltweit entstanden sind, in diesem großen Missionswerk, sich daran so beteiligen. Gott segne euch, auch alle Nachbarn in Österreich. Gott segne euch. Wir haben ja in den drei deutsch sprechenden Ländern begonnen und dann ging es in all die anderen Nachbarländer. Und Gott hat von Anfang an die Türen, die Herzen aufgetan. Und so ist das Wort des Herrn an alle Enden der Erde gedrungen. Also, ich bin in all den Jahren gern nach Zürich gekommen. Und wir gehen davon aus, dass einmal im Monat wieder Versammlungen sein können, auch wenn ich persönlich nicht kommen kann. So könnten Versammlungen stattfinden und ob Übertragung oder ob die Brüder am Worte dienen können. Der Wille des Herrn geschehe in allem. Das ist unser aufrichtiger Wunsch. Der Wille des Herrn geschehe. Und zurückkommend auf das Einleitungswort. Es begann ja mit der Gnade. Wem Gott gnädig ist, dem ist er gnädig. Und wessen er sich erbarmt, dessen erbarmt er sich. Wen er rettet, wen er heilt, wem er sich offenbart, wen er beauftragt. Wir sind total abhängig von Gott, wie unser Herr selber gesagt hat. Nicht ich bin es, sondern der Vater in mir ist es, der seine Werke tut. Und derselbe Herr, den Johannes 5,19 gesagt hat, derselbe Herr hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der größte Gottesmann kann ohne den Segen Gottes nichts tun, ohne die Weisungen Gottes nichts tun. Und wir werden heute auch kurz darauf eingehen, dass der Herr mit dem Dienst Bruder Brenhems nicht den Abschluss gemacht hat, sondern eine Fortsetzung ist geschehen und der Herr selbst wird sein Werk zum Abschluss bringen. Doch lasst mich ganz kurz auf die Zeit kurz eingehen, in der wir jetzt leben. Wir alle spüren die Ratlosigkeit, was alles vor sich geht, und wir haben ja genau ein Jahr, seitdem das Abraham-Abkommen unterzeichnet worden ist. Und wir schauen zum Nahen Osten, wir schauen nach Israel, und dazu werden wir gleich zwei Bibelstellen lesen. Die eine betrifft die Erderwärmung. Es ist wirklich vorausgesagt worden, über 2850 Jahre vorausgesagt worden vom Propheten Jesaja, was geschehen würde, wenn der Herr den Schaden seines Volkes Israels wieder gut machen würde. Das ist Sonnenausstrahlung, siebenmal heller, gewaltiger werden würde. Und wir sprechen von Erderwärmung, von Klimawandel. Wir suchen nach Lösungen. Es gibt keine Lösung. Die Schrift muss sich und wird sich erfüllen. Wichtig dabei ist, dass wir erkennen, in welcher Zeit wir tatsächlich angekommen sind. Und wir alle wissen, was unser Herr in Matthäus 24 alles vorausgesagt hat, was bis zur Wiederkunft des Herrn, nach der Wiederkunft des Herrn auf Erden geschehen würde. Doch lesen wir jetzt die beiden Bibelstellen aus dem Alten Testament. Bitte schön.
Wir lesen aus Jesaja 30, Vers 26. Und das Licht des Mondes wird so hell sein wie das Sonnenlicht. Und das Licht der Sonne wird siebenmal so hell scheinen wie das Licht der sieben Wochentage zur Zeit, wo der Herr den Schaden seines Volkes verbindet und die ihm geschlagene Wunde heilt.
Ja, bitteschön.
Wir lesen noch aus Joel, vierte Kapitel, Vers 1 und 2. Denn wisse wohl, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wo ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde.
Amen.
Da will ich alle Heidenvölker versammeln und sie in das Tal Josaphat hinabführen, um dort mit ihnen ins Gericht zu gehen, wegen Israels, meines Volkes und meines Eigentums, weil sie es unter die Heiden zerstreut und mein Land aufgeteilt haben.
Dank sei dem Herrn, dass in der biblischen Prophetie alle Dinge vorausgesagt worden sind, die zur Erfüllung kommen müssen. Keine Weissagung der Schrift. Keine Verheißung wird unerfüllt bleiben. Und wir alle wissen, das Volk Israel ist unter alle Heidenvölker zerstreut worden. Und genauso, wie wir es gelesen haben, und wir könnten andere Bibelstellen hinzuziehen, dass Gott am Ende der Tage sein Volk aus allen Völkern und Sprachen sammeln und in ihr Heimatland zurückbringen würde. Es gab bestimmte Tage im Laufe der Kirchengeschichte, im Laufe der Geschichte allgemein. Wir wollen nicht näher auf die Einzelheiten eingehen, aber es gab einen 14. Mai 1948, als Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen hat. Und Brüder und Schwestern, wir danken Gott, dem Herrn, dass er über seinem Worte wacht und das, was er zugesagt und verheißen hat, erfüllt. Ob an Israel, an der Gemeinde, an die Nationen, ob im geistlichen Bereich, ob im natürlichen Bereich, alles geht so in Erfüllung, wie es geschrieben steht. Sogar in dem kurzen Abschnitt, den Bruder Baumgartner vorgelesen hat, ist sechsmal Bezug genommen worden auf das Alte Testament. In den wenigen Versen sechsmal Bezug genommen worden auf das Alte Testament. Im Neuen Testament ist immer und immer wieder Bezug genommen worden auf das, was im Alten Testament vorausgesagt und was darin geschrieben stand und noch heute steht. Wie dankbar können wir sein, dass wir Gnade bei Gott gefunden haben, wie schon betont in dem ersten Vers, als Gott der Herr sagte, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wes ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und wenn wir dann an die Worte Mose denken, der sein Gebet aus innigem Herzen zu Gott emporsteigen ließ, o Gott, wenn ich denn Gnade vor dir gefunden habe, so lass mich deine Wege wissen. Und dann steht geschrieben, Gott hat Mose die Wege Gottes wissen lassen und den Kindern Israels sein Tun. Gott hat immer Menschen gebraucht, die das, was er in seinem Plan beschlossen hat, sagen, ankündigen konnten. Und Brüder und Schwestern, ich will nur eine Bemerkung machen, die hier nicht ganz herpasst. Wer Gott leugnet, der soll darüber nachdenken. der soll wirklich darüber nachdenken. Ich gehöre zu denen, die am wenigsten Zeit haben, Nachrichten zu hören. Aber um 22 Uhr, so habe ich mir vorgenommen, will ich die Tagesnachrichten hören. Und in den letzten Tagen waren die Nachrichten und danach ein ganz kurzes Interview mit jemand, der eine hohe Position bei uns in der Regierung, in der Bundesrepublik anstrebt. Und die Fragen, die ihm gestellt wurden, hat er sehr elegant beantwortet. Und die letzte Frage, die ihm gestellt wurde, war: Glauben Sie an Gott? Und die Antwort war nein. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Wirklich. Ich dachte, mich trifft der Schlag. Ein Mann, der vernünftige Antworten auf die Fragen gibt, die ihm gestellt werden und worden sind. Und dann die letzte Frage: Glauben Sie an Gott? Und dann sagt er nein. Ich dachte, es geht doch nicht. Wie kann es Menschen in einem Lande geben, in einem christlichen Lande, wo alle Weihnachten feiern, Karfreitag, Ostern, Pfingsten, ein christliches Land? Und dann sagt einer der großen Politiker, dass er nicht an Gott glaubt. Brauchen wir solche Männer in der Regierung? Verzeihung, diese Bemerkung. Kommen wir zur Sache. Es ist wirklich Gnade, nicht nur an Gott zu glauben, an den Schöpfer Himmels und der Erde, an Elohim, an den einzigen wahren, lebendigen Gott, der das Universum ins Dasein gesprochen und der sich dann in sichtbare Gestalt als Herr, als Jahwe offenbart hat. Wir alle kennen ja die Schöpfungsgeschichte und wir kennen ja zum größten Teil das Alte und das Neue Testament. Gott, der Herr, hat sich doch persönlich im Garten Eden bezeugt, mit Adam gesprochen. Er war doch da. Zur Abendkühle kam er ins Paradies und hat mit den Menschen Gemeinschaft gehabt. Wenn Adam gefragt worden wäre, glauben Sie an Gott? Ja, was wäre seine Antwort gewesen? Brüder und Schwestern, nur wenn wir Gott persönlich kennengelernt haben, seine Stimme, sein Wort gehört haben, dann glauben wir nicht nur an Gott, dann glauben wir das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und dazu gehören alle, die in dieser Zeit die göttliche Botschaft glauben und von Herzen aufnehmen. Denn wer Gott glaubt, wie Abraham Gott glaubte, empfängt die Verheißung. Gott geht nie mit leeren Worten davon. Jedes Mal, wenn Gott gesprochen hat, hat er Verheißungen, Weisungen gegeben. Gott macht nie leere Worte. Und so danken wir unserem Herrn für all die Propheten des Alten Testaments, die Gott persönlich kannte, seine Stimme persönlich gehört haben, seine Herrlichkeit geschaut haben, wie der Prophet Jesaja, der dann die Stimme hörte, dass der Herr ihn sandte. Brüder und Schwestern, es gab Menschen, ja Männer Gottes im Alten und im Neuen Testament. Wie oft habe ich das in den vergangenen 55 Jahren laut und deutlich bezeugt. In der heutigen Zeit berichten viele von dem, was heute geschieht. So viele Evangeliumsverkündigung, so viele Glaubensrichtungen, Programme, Evangelisten, ja, die ganze religiöse Welt ist voller Programme. Doch wo ist Gott? Wo sind die Verheißungen? Wo erfüllt sich die Heilige Schrift? Wen hat Gott in unserer Zeit beauftragt, sein Wort zu bringen? Auch das haben wir wirklich immer wieder sagen müssen. Das Neue Testament beginnt doch mit dem übernatürlichen Wirken Gottes. Da kommt der Engel Gabriel zu Zacharias, zu Maria. Da geschieht überall Übernatürliches, weil sich biblische Prophetie erfüllt. Und dann tritt ein Mann Gottes auf am Jordan und verkündigt die göttliche Botschaft. Und dann wird eine Absendung zu ihm hingesandt. Sie sollten ihn fragen, wer er denn sei. Ja und, bist du Elia? Nein, ich bin es nicht. Bist du Christus? Nein, ich bin es nicht. Bist du der Prophet? Nein, ich bin es nicht. Ja, wer bist du? Wer bist du denn? Und dann gibt Johannes die Antwort im Evangelium Johannes, dem ersten Kapitel, Vers 23. Ich bin die Stimme dessen, der in der Wüste ruft, bahnet dem Herrn den Weg, ebnet eine Straße für unseren Gott. Also nicht nur als Evangelist aufgetreten, sondern eine göttliche Berufung, einen Dienst verbunden mit der göttlichen Heilsgeschichte. Und deshalb sind alle, die Johannes dem Täufer und seiner Botschaft Glauben geschenkt haben, nicht nur gläubig geworden, sondern haben sich taufen lassen. Das war die Bestätigung, dass sie wirklich glauben. Und das hat auch unser Herr betont. Wer da gläubig geworden ist und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber ungläubig geblieben ist, der wird verdammt werden. wie wir es oft auch gesagt haben und Bruder Brenhim besonders betont hat, der Unglaube ist die schrecklichste Sünde, die es auf Erden geben kann. Wer das, was Gott gesagt hat, in Frage stellt, und das hat Satan gemacht. Satan hat das, was Gott dem Adam gesagt hat, in Frage gestellt und die Eva einbezogen, sollte Gott wirklich gesagt haben. So ist der Zweifel und der Unglaube entstanden, der Sündenfall, die Trennung von Gott, der Tod, Brüder und Schwestern. Deshalb schreibt Paulus, auf dass sich in keinem von euch ein Herz des Unglaubens finde. Der Unglaube trennt von Gott, der Unglaube ist tödlich, Schluss, nichts mehr, gar nichts mehr, Schluss. Schluss, keine zweite Predigt, gar nichts mehr. Wer Gott nicht glaubt, macht ihn zum Lügner, scheidet aus für immer, Schluss. Und deshalb ist es so wichtig, zu glauben, was die Schrift gesagt hat, aber nicht nur zu glauben, was die Schrift berichtet, was Abraham gesagt wurde, was Noah gesagt wurde, was Mose gesagt wurde, was den Propheten gesagt wurde, was dem Petrus gesagt wurde, dem Paulus gesagt wurde, oder das, was in der Bibel geschrieben steht, wiederholen, sondern es muss eine persönliche Verbindung zu Gott hergestellt werden. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Heute bitte gestattet es, dass ich auf einen besonderen Tag in meinem Leben zurückschaue. Ich weiß, dass nicht alle gern hören, wenn ich über natürliche Erlebnisse berichte, aber genauso kann ich bezeugen, dass es wohl genügend Brüder und Schwestern gibt, die sich so freuen, von Herzen darüber freuen, dass mit dem Dienst Bruder Brenhims nicht alles zu Ende gegangen ist, sondern dass eine Fortsetzung stattgefunden hat. Heute, vor einer Woche, war der 19. September ein besonderer Tag. 1976 in Edmonton, Kanada. Ein besonderer Tag, ein Sonntag. Brüder und Schwestern, das kann sich niemand vorstellen, was es bedeutet, die Stimme des Herrn wirklich mit diesen Ohren zu hören. Und ich dachte heute und auch gestern so darüber nach, dass die Stimme des Herrn, entschuldigt, wenn ich das jetzt so deutlich sage, in einem Schriftdeutsch jedes Mal erklingt. Niemals könnte man sagen, oh, das könnte Bayern sein, das könnte Österreich sein, das könnte die Schweiz sein. Jedes Mal, absolut jedes Mal, ein reines Deutsch, klar und deutlich jedes einzelne Wort ausgesprochen. Aber das nur nebenbei. Brüder und Schwestern, das Wochenende, den 18. und 19. September 76, werde ich mit in die Ewigkeit hinübernehmen. Es war wirklich ein Samstag, als der Bruder Donny Bablitz mich besuchte in dem Hause, wo ich mein Quartier hatte. Und er sprach tatsächlich darüber, dass Gott seit dem Heimgang Bruder Brenhems in all den Jahren weltweit Großes getan hat. Und sagte, Bruder Frank, Gott hat dich dazu gebrauchen können, in der ganzen Welt die göttliche Botschaft zu bringen. Sage mir, müsste dein Dienst nicht in der Bibel geschrieben stehen, wie der Dienst Bruder Brenhems in der Bibel geschrieben steht? Ich bin ihm tatsächlich über den Mund gefahren und habe gesagt, bitte hör auf zu spinnen, bitte hör auf, ein anderes Thema. Und wir kamen zu anderen Themen, über die wir gesprochen haben. Das war am Samstag in der Zeit zwischen 10 und 11 Uhr vormittags. Und ich habe nur zum Abschluss gesagt, wie kann mein Dienst in der Bibel geschrieben stehen? Und am nächsten Morgen, die Sonne schien in den Raum, ich war fertig gekleidet, reichte rüber, nahm die Bibel, stand auf, um zu lesen. Und so wie er meine Stimme hört, mein Knecht, ich habe dich gemäß Matthäus 24, Vers 45 bis 47 dazu bestimmt, die Speise zu rechter Zeit auszuteilen. Das ist so wahr, wie Gott lebt, so wahr, wie es in der Bibel geschrieben steht. Auch die Verse wurden hundertprozentig genannt. Gott, der Allmächtige, und die Heilige Bibel sei Zeuge, dass Gott nicht nur Matthäus 24, sondern Vers 45 bis 47 genannt hat. Ihr wisst ja, die anderen Verse von 48 bis 51 sprechen von dem törichten Knecht, der sich einbildet, auch etwas zu sagen haben. Aber das ist nicht unsere Sache. Es ist immer so, dass Gott seine Knechte sendet und der Feind sendet dann die Seinen, um die Männer Gottes unglaubwürdig zu machen. Aber jetzt lesen wir doch einmal den Text wirklich vor. Bitte, Bruder Borg.
Matthäus 24, Vers 45 bis 47. Wer ist demnach der treue und kluge Knecht, den sein Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat, damit er ihnen die Speise zur rechten Zeit gebe. Selig ist ein solcher Knecht, den sein Herr bei seiner Rückkehr in solcher Tätigkeit antrifft. Wahrlich, ich sage euch, er wird ihn über seine sämtlichen Güter setzen.
Dank sei dir, mir in Verzeihung, dass ich schon zu früh angefangen habe. Dank sei dem Herrn. Habt ihr alle mitgelesen, andächtig mitgelesen? Bis zum 19. September 1976 galt die Frage, wer ist der treue Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat? Wer ist? Das war die Frage seit das Neue Testament geschrieben wurde. Wer ist der treue und kluge Knecht? Kann ich etwas dafür? Konnte Bruder Branham etwas dafür, eine göttliche Berufung zu bekommen? Konnte Paulus, konnte Petrus, konnte Jakobus, konnte irgendein Mose, irgendein Jesaja, irgendein Mann Gottes etwas dafür? Hab ich darum gebeten? Hab ich je daran gedacht, dass der Herr zu mir reden würde? Bitte, glaubt es mir, nicht ein einziges Mal. Aber Gott ist Gott und der Herr entscheidet, was er tut. Also, die Frage war, wer ist dieser treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Dienerschaft gesetzt hat? Nicht nur die letzte Botschaft zu predigen, sondern allen dienenden Brüdern im Auftrage Gottes zu sagen, dass sie nicht über das hinausgehen dürfen, was in der Bibel geschrieben steht, dass sie keine fremden Lehren, keine Deutungen, keine Auslegungen, nie mit dem Anspruch kommen, aber der Prophet hat gesagt. Alles, was der Prophet gesagt hat, muss in die Bibel eingeordnet werden. Und der Prophet hat gesagt, nehmt nichts an, wenn es nicht in der Bibel geschrieben steht. Der Prophet hat Offenbarung 22 so oft wiederholt, dass dem geschriebenen Wort Gottes nichts hinzugetan und nichts davon weggenommen werden darf. Und nur in aller Kürze, das war doch der Auftrag Gottes. Und mein Auftrag ist tatsächlich in zweifacher Weise geschehen. Das wisst ihr doch alle, nicht erst seit heute. Das wisst ihr seit 55 Jahren, was der Herr am 2. April 1962 gesagt hat. Brüder und Schwestern, ich sage die Wahrheit vor dem allmächtigen Gott. Ich will nicht die Einzelheiten dieses urgewaltigen Erlebnisses, als ich aus dem Leibe genommen wurde und sehen konnte, wie ich hier meine Arme ausgebreitet hatte und die Worte sagte, geliebter Herr, Sie werden nicht auf mich hören. Und der Herr gab die Antwort, mein Knecht, die Zeit kommt, wo sie auf dich hören werden. Aber hier sind die beiden Punkte. Ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Das war das Erste. Und das Zweite, es kommt eine große Hungersnot. Sorget euch ein mit Speise und Lebensmittel. Auch darauf gehen wir nicht näher ein. Aber der Prophet Gottes in unserer Zeit hat am 1. April 1962 gesagt, ich kann die Reise in die Schweiz nicht machen, ich muss nach Jeffersonville zurück, um dort die Speise einzulagern. Derselbe Mann Gottes hat im ersten Siegel davon gesprochen, dass die Speise eingelagert werden soll. Im siebenten Siegel zweimal, direkt am Anfang und direkt am Ende, zu Bruder Neville sagte er am Anfang, jetzt ist die Speise eingelagert, und am Ende hatte er gesagt, wenn ich es nicht ausführen werde, dann wird Gott jemand haben, den er dazu gebrauchen wird. Aber dieser Mann Gottes hat mir am 3. Dezember 1962 gesagt, die Speise, die ihr einlagern sollt, ist das für diese Zeit verheißene Wort und ist in den Predigten, die auf Tonband aufgenommen werden. Und dann mit Betonung, bitte warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest der Speise bekommen hast. Brüder und Schwestern, wir sind im letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte. Wir sind nicht irgendein Missionswerk. Nein, wir sind von Gott dazu bestimmt worden. Das Wort, das reine, das heilige Wort zu verkündigen. Und dann die Verheißungen, die für diese Zeit gegeben worden sind, bis hin zu dem Dienst Bruder Brennims. Bitte, macht einmal einen Blick in alle Welt. Wie viele Charismatiker, wie viele Evangelisten mit ihren Programmen? Hat ein einziger von ihnen jemals Bezug auf die Verheißung genommen, die der Herr für unsere Zeit gegeben hat? Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hat einer von all diesen Männern jemals von dem gesprochen, auf das es jetzt wirklich für die Gemeinde ankommt? Alle sind in ihrer Trinitätslehre, Trinitätstaufe, in ihren Kirchen, in ihren Gemeinden, in ihren Missionswerken geblieben. Kein einziger ist zu Gott, zum Wort und zu der Botschaft zurückgekommen. Und wir dürfen aus Gnaden sagen, es hat dem Herrn gefallen, dass ich wirklich von Anfang an, direkt von 1949, als ich zum ersten Mal von Hall Hermann hörte, welch einen Dienst William Branham hat und was Gott durch ihn tut, da schlug mein Herz und es war etwas da, was ich nicht erklären kann. Und so hat Gott dafür gesorgt. Ob 1953, 1955, 1958, 1972, ob in all den Jahren. Gott hat wirklich dafür Sorge getragen, dass ich alle Predigten Bruder Branhams durch all die Jahre, in denen er noch lebte, zugesandt bekam und dass ich direkt informiert wurde über das, was Gott jetzt vorhat. Und Brüder und Schwestern, dem Herrn sei einfach der Dank dargebracht. Ich hatte vorher offene Türen, hatte schon in den 50er Jahren 1958 schon in den Nachbarländern gepredigt. 1960 sollte ich schon Europa-Manager von T.L. Osborne werden, der damals einer der größten Evangelisten war. Aber Gott, der Herr, hat alles in einer wunderbaren Weise geführt. Ihr alle kennt ja die weiteren Erlebnisse. Ich brauche darüber nichts mehr zu sagen. Ich schaue jetzt auf all die Jahre zurück und danke dem Herrn für all die offenen Türen. Und ich habe ja gesagt, wie oft ich in den vergangenen 50 Jahren in Zürich gepredigt habe. Und ich habe erwähnt, dass auch die 80er Predigten jetzt alle weltweit gehört werden können. Aber genauso hatte Herr dann die Türen in alle Nachbarländer geöffnet. In Rumänien war ich genau 30 Mal. In Indien war ich genau 23 Mal. Ich habe ja 17 Millionen Flugmeilen, bin ja jeden Monat unterwegs gewesen, habe alles auf mich genommen, jeden Zeitunterschied, jeden Nachtflug, alles, was kam und ging, alles auf mich genommen, um diese letzte heilige Botschaft zu bringen. Und wie Bruder Branham betonte, das Ende muss dem Anfang gleich werden. Gott hat ihn dazu gebrauchen können, die biblischen Lehren über die Gottheit, über die Taufe, alles biblisch neu zu ordnen. Und wir danken Gott, dem Herrn, dafür, dass wir Gnade bei ihm, dem Allmächtigen, gefunden haben, dass wir den Dienst, den er durch Bruder Branham erfüllt hat, nämlich, dass ein Prophet kommen würde, wie Elia. Und von Elia steht, dass er den Altar aufbaute und dass Gott mit Feuer antwortete und die Herzen des Volkes zu Gott zurückgebracht wurden. Dasselbe geschah in unserer Zeit. die Lehre, die reine Lehre über alles, über Erwählung, alle Verheißungen nehmen wir allein, was Buddha Baumgartner vorgelesen hat. Da ist von Gnade, von Glaube, von Verheißung, alles ist da. Und wahre Kinder Gottes haben Anteil an dem, was Gott gegenwärtig tut. Aber auch das sei noch erwähnt. Bruder Brenhems Füße haben 15 Länder betreten und mit seiner Stimme haben in 12 Ländern die Menschen Gottes Wort gehört. Aber es waren alles evangelistische Predigten. Erst nach seinem Heimgang ist die Botschaft, das gesamte geoffenbarte heilige Wort verkündigt worden. Und ihr wisst ja, wie viele Bibelstellen wir in unseren Predigten verwenden, Altes und Neues Testament miteinander verbinden. Niemand kann etwas dafür, dass Gott eine Berufung ausgesprochen hat. Aber ich danke dem Herrn. Und dann steht geschrieben, wenn ich jemand sende und ihr ihn aufnehmt, der nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Es fällt mir schwer zu sagen, aber von heute ab mögen alle wissen, die über eine göttliche Berufung lachen und spotten und darüber hinweggehen und auf eigenen Wegen weitergehen. Bitte, bitte fragt, ob ihr Gnade bei Gott gefunden habt. Wer jetzt Gnade vor Gott findet, dem lässt er seinen Weg mit seiner Gemeinde bis hin zur Vollendung wissen. Dem lässt er wissen, welchen Auftrag William Branham ausgeführt hat. Und Gott hat es tausendfach bestätigt. Und genauso wissen es jetzt alle, wenn gefragt wird, wer ist demnach der treue und kluge Knecht? Seit dem 19. September 1976 hat er selbst die Antwort gegeben. Mal sehen, wo alle landen, die daran vorbeigehen, die sich darüber lächerlich machen. Mal sehen, wo die landen. Und mal sehen, wo alle landen werden, die jetzt aufrichtig und ehrlich glauben, von Herzen glauben, dass wir den letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte persönlich miterleben, dass wir nicht nur von dem berichten können, was Gott im Dienste Bruder Brenhams seit 1933 bis 1965 getan hat, sondern dass wir von dem berichten können, was Gott seitdem in Millionen Menschen in allen Völkern und Sprachen aus Gnaden getan hat. Und es wird eine unzählbare Schar sein, die von Herzen glaubt, herausgerufen, abgesondert und die Schmach mit mir trägt. Denn alle, die der Herr gerufen hat, gehen durch Verleumdung, durch alles Mögliche hindurch. Aber Dank sei dem Herrn, er hat Sorge dafür getragen, dass wir Gottes heiliges Wort im Original gehört und dass wir wissen, wenn wir von Botschaft reden, dass wir Gottes heiliges Wort damit meinen. Und genauso lass es mich noch einmal sagen, ich werde dich von Stadt zu Stadt senden, mein Wort zu verkündigen. Das ist der erste Teil. Und darauf hat der Herr mich damals in Marseille aufmerksam gemacht, als er mir zurief, mein Knecht, stehe auf und lese 2. Timotheus 4 von Vers 1 bis 7. Es ist für dich bestimmt. Und da steht geschrieben, predige das Wort, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Brüder und Schwestern, ich erzähle euch keine Geschichten. Ich erzähle euch, was Gott aus Gnaden in unserer Zeit getan hat. Mögen alle dienenden Brüder respektieren, von Herzen respektieren, dass das, was Gott Bruder Brenhem anvertraut hat, mir anvertraut wurde und dass ich es durch die Gnade Gottes der gesamten Dienerschaft auf der ganzen Erde in allen Völkern und Sprachen weitergeben konnte. Und ganz zum Schluss wird nur noch ein Herz und eine Seele, keine Frage mehr offen stehen. Der Herr selber wird sich erheben und sein angefangenes Erlösungswerk vollenden, das in unserer Zeit wirklich der Vollendung entgegengeht. Maranatha, die Wiederkunft unseres Herrn steht vor der Tür. Alle Zeichen der Zeit, alles deutet darauf hin. Aber für uns ist ja die Hauptsache, alle Verheißungen Gottes zu glauben, auf und anzunehmen. Noch einmal von Zürich aus sagen wir in allen Völkern und Sprachen, der Segen des allmächtigen Gottes ruhe auf euch allen, besonders auf der gesamten Dienerschaft in Jesu heiligem Namen. Halleluja. Amen. Amen. Wir stehen auf und danken noch. Bruder Borg wird noch danken.
Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen.
Mein Gott.
Für dein kostbares Wort, das wir gehört haben.
Oh Gott.
Wir danken dir für den Dienst Bruder Brennens.
Mein Gott.
Der die Speise eingelagert hat.
Oh Gott.
Wir danken dir für den Dienst Bruder Frank.
Mein Gott.
Für deinen treuen Diener. Denn du die Aufgabe gegeben hast, die Speise auszuteilen.
Mein Gott.
Wir danken dir, dass wir Ohren und Augenzeuge dieses Dienstes sein dürfen.
Amen.
Du hast zu unseren Herzen gesprochen.
Mein Gott.
Wir danken dir für alle Worte der Schrift. Du hast uns genau Gnade geschenkt, dass wir glauben Nein. dürfen, was die Schrift sagt.
Nein.
Es ist nicht unser Verdienst, Herr. Nein. Es ist Gnade,
Amen.
Die du uns geschenkt hast. Segne dein Volk von Zürich aus weltweit.
Nein.
Alle, die gehört und glauben
ja.
dieser Botschaft, dieser letzten Botschaft.
Nein.
Hab Dank für alles in Jesu Namen. Amen.